HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Sometimes people think that the hijab shows.
Manchmal denken die Menschen, der Hijab werde von unterdrückten Frauen getragen. Hier in San Francisco können die Menschen ihren Geist erweitern und die Schönheit des Kopftuchs sehen.
Das muss ich sagen, als Iranerin, wir mussten auch Schleier tragen. Wir haben diese Erfahrung, dass wir uns verhüllen und gegen unsere Wille.
Er ist bequem und gehört zu unserer Identität als Muslima. Er ist also nicht unbedingt Glaubensstatement oder Symbol des Ich bedecke mich.
Es ist Symbol einer Geschlechterhierarchie, das heißt der Vormundschaft des Mannes über die Frau.
Wenn ich mein Tuch anstatt nur um den Hals herum, sondern auch um die Haare herum trage, dann ist das so, wie ich mich einfach fühle und so, wie ich mich entscheide.
Wenn eine Frau dagegen ist, muss man auch dafür kämpfen, dass es nicht als Emanzipation verkauft wird.
Ich mache viel mehr als nur Mode mit Kopftuch. Ich mache Mode, die Brücken bauen kann und Brücken schlagen kann, da bin ich mir ganz sicher.
Eine Ausstellung macht Furore und weckt Widerspruch. Sie zeigt aktuelle muslimische Mode und die Frauen, die sie tragen, beim Sport auf der Straße und in eleganten Salons. Im Mittelpunkt steht die modisch verhüllte Frau, die sich sittsam kleidet. Modest Fashion heißt das im Katalog der Ausstellung, die im vergangenen Herbst erstmals im Fine Arts Museum of San Francisco zu sehen war und die jetzt Anfang April nach Frankfurt ins Museum für angewandte Kunst kommt. Aber noch bevor wir sie hier sehen können, hat die Frauenzeitschrift Emma bereits scharfe Kritik formuliert. Die Ausstellung verkläre die Verhüllung von Frauen, sie reihe sich ein in die Propaganda fundamentalistischer Muslime. Ein Vorwurf, den die Kuratoren des Frankfurter Museums für angewandte Kunst nicht auf sich sitzen lassen wollen. Deshalb gibt es zusätzliche Diskussionsveranstaltungen, die den Blick über die Mode hinaus schärfen möchten. Wie vielfältig sind denn die Motive muslimischer Frauen, das Kopftuch zu tragen, vor allem in westlichen Gesellschaften hier, wo es im öffentlichen Raum keinen gesetzlichen Zwang gibt, die Haare zu bedecken, anders als im Iran und Saudi-Arabien? Verträgt sich weibliche Verhüllung womöglich mit dem Kampf um Frauenrechte? Um welche Identität kämpfen Frauen muslimischen Glaubens, wenn sie das Kopftuch tragen? Eines zeigt die Ausstellung, die in San Francisco konzipiert wurde, auf jeden Fall. Dass die Verhüllung des weiblichen Körpers und der Frisur nicht nur trist, sondern auch schön sein kann und vielleicht für manche Trägerinnen eine Befreiung von westlichen Modediktaten und deren Enthüllungszwängen. Wie mächtig die sind, kann man ja auf jeder Oscarverleihung und in jedem Hochglanzmagazin betrachten. Darüber muss man reden. Vor allem in unserer multikulturellen Gesellschaft, in der Musliminnen um Akzeptanz und Anerkennung kämpfen, mit und ohne Schleier. Das tun wir jetzt. Und wir beginnen mit einem Bericht unseres Korrespondenten Markus Schuler über die Ausstellung in San Francisco.
In einer Ecke des Museums läuft auf einer Videowand das Musikvideo der New Yorker Rapperin Monja Haidar. Sie besingt ihren Hijab. Das Kopftuch ist für sie ein Modeaccessoire. Diane Pelangi ist Designerin. Sie ist 27 und lebt und arbeitet in Indonesien. Ihre Hijab-Kollektion ist Teil der Ausstellung im De Young Museum. Pelangi hat ihre Entwürfe zuvor bei der New Yorker Fashion Week gezeigt. Die junge Modemacherin ist für viele muslimische Frauen eine Stilikone. Alleine auf Instagram hat sie fast 5 Millionen Follower. Ich hoffe, dass der Hijab auch bald in der Mainstream-Mode ankommt. Ich würde mir wünschen, dass er auch von vielen getragen wird. Wir Designer machen die Mode und unsere Mode ist nicht nur für Musliminnen, sie ist für jeden, sie ist nur modest. Modest ist das wichtige Wort. Modest Fashion, zu Deutsch bescheidene Mode, bedeutet, sich nicht körperbewusst zu bekleiden. Mehr auch nicht. Rund 80 Outfits und Modestile zeigt das Museum. Designer aus aller Welt haben die farbenfrohen und zum Teil opulenten Kleider zur Verfügung gestellt. Zu sehen ist der umstrittene Burkini ebenso wie der Sport-Hijab von Nike. 44 Milliarden Dollar geben Frauen pro Jahr für muslimische Mode aus. Selbst Ketten wie H&M oder das japanische Label Uniqlo bieten mittlerweile Kollektionen an. Diane Pelangi.
Sometimes people think that the hijab shows the
Manchmal denken die Menschen, der Hijab werde von unterdrückten Frauen getragen, er sei ein Unterdrückungsinstrument. Hier in San Francisco können die Menschen ihren Geist erweitern und die Schönheit des Kopftuchs sehen. Vorbereitet hat die Ausstellung die Kuratorin Jill de Alessandro. Dazu ist sie um die ganze Welt gereist und hat versucht, einen Überblick über die verschiedenen aktuellen Stilrichtungen zu geben. Natürlich ist auch das klassisch verspielte Kleid dabei, das mehr an Tausend und eine Nacht erinnert als an ein Modeaccessoire. Doch die meisten Exponate lassen den westlich geprägten Besucher staunen. Coole, schlichte, hochwertig und wunderschön verarbeitete Kleider und Kostüme sind zu sehen. Jill de Alessandro vom De Young Museum. Es gibt hier eine große Vielfalt und Reichtum. Wir im Westen haben von der muslimischen Mode häufig eine vereinfachte Vorstellung oder wir kennen die verschiedenen Stile gar nicht. Wir wollen mit dieser Ausstellung die Augen öffnen. Ausgedacht hat sich die Schau der ehemalige Museumsdirektor des De Young Museums, der Wiener Max Hollein. Im Sommer ist er nach New York gezogen, wo er jetzt Chef des Metropolitan Museums ist. Die Idee zu Contemporary Muslim Fashions kam ihm bei einem Besuch des Iran vor einigen Jahren. Als er in San Francisco seinen Einfall dann später thematisierte, musste er sich aber auch Kritik anhören.
In der heutigen Zeit darf man nichts über muslimische Kultur zeigen. Wir feiern hier muslimische Kultur. Meine Antwort war darauf, ein Viertel der Weltbevölkerung sind Muslime. Es ist eine der faszinierendsten auch Modeszenen. Natürlich machen wir da gerade darüber ein Thema, gerade weil es ein wichtiges, bedeutendes, auch teilweise auch brisantes Thema ist, aber weil so wenig auch darüber zu erfahren ist eigentlich fast in breiter Ebene und es aber auf der anderen Seite derzeit eben ein auch vollkommen boomender Markt ist, der großen Einfluss auch auf den Westen hat.
Hollein betont, bereits vor der Wahl Donald Trumps habe man die Ausstellung geplant. Sie will keine Reaktion auf die latente Islamfeindlichkeit in den USA sein. Dennoch sei sie auch ein politisches, aber ein unaufgeregtes Statement. Im Frühjahr ist Contemporary Muslim Fashions auch in Deutschland zu sehen, in Frankfurt im Museum für angewandte Kunst.
Mode, sagt der Ausstellungsmacher Max Hollein über seine letzte Schau in San Francisco, Mode habe einen unglaublich vermittelnden Charakter. Und das Museum sei einer der wenigen Orte in unserer Zeit, an dem man auf ein komplexes Thema unpolitisch schauen könnte und diskutieren könnte. Das muss sich allerdings in Frankfurt erst noch zeigen, wo Contemporary Muslim Fashion demnächst zu sehen ist. Noch bevor sie eröffnet, zieht sie ja Kritik auf sich in der Frauenzeitschrift Emma, die die Schau skandalös affirmativ nennt und sekundiert von Musliminnen in Frankfurt, die den Blick auf die Kämpfe gegen die gesetzliche Kleiderordnung in ihren Herkunftsländern richten. Volker Siefert hat sie getroffen.
Monire Kassemi stammt aus dem Iran. Die Angestellte lebt schon lange in Frankfurt, weiß aber, wie Frauen in ihrer ersten Heimat unter der Religionspolizei leiden, wenn sie sich nicht an die Kleidungsvorschriften halten.
Das muss ich sagen, als Iranerin, wir mussten auch Schleier tragen. Ne? Wir haben diese Erfahrung, dass wir uns verhüllen und halt unsere Haare und weiß was, unsere Kopf bedecken und gegen unsere Wille.
Als sie einen Artikel über die Ausstellung in San Francisco las, ärgerte sie es, dass dort aus ihrer Sicht islamische Kleidungsvorschriften für Frauen als Mode verharmlost würden. Auch wenn die Macherinnen ihre Mode als Ausdruck von Selbstbestimmung empfinden.
Wir haben, weil wir sowieso von diesem Kulturkreis kommen, wissen genau, wie man als Kind gezwungen wird, durch emotionale Unterdrückung, durch Ängste, dass man nicht geliebt wird, Ängste, dass man in der Hölle geht als Kind, Ängste, dass man auch bestraft wird. Man macht das, man macht mit.
Matthias Wagner-Kahr ist der Direktor des Museums für angewandte Kunst in Frankfurt. Er hat die Ausstellung aus San Francisco übernommen. mit einer ganz anderen Intention.
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass sich alle, die in diesem Bereich arbeiten, und das sind Designerinnen aus dem Mittleren Osten, aus Malaysia, Indonesien, aus den USA, aus Europa, dass ihnen gemein ist, doch eine Mode vorzustellen, bei der es durchaus und ganz klar um die Selbstbestimmung der Frau geht.
Der Schleier oder die Verhüllung stünden nicht im Vordergrund der gezeigten Mode. Es gehe den Machern darum, einen anderen Begriff von Mode zu zeigen. Eine Mode, die auch als Gegenentwurf zur westlich geprägten Mode verstanden werden kann. Auf Englisch heißt sie Modest Fashion. Für Wagner bedeutet das weniger körperbetont, dezente Mode. Auf einem ganz anderen Blatt stünde die Unterdrückung von Frauen.
Wir wissen auch darum, dass Frauen, die sich gegen diese Vorschriften auflehnen, die andere wiederum unterstützen, mit ihrem Leben bedroht sind und insgesamt unterdrückt werden.
Aber darum gehe es in der Ausstellung nicht. Es gehe darum, eine in Deutschland kaum bekannte Seite islamisch geprägten Designs zu zeigen. Als Beitrag zu einer vielfältigen Kultur, in der Menschen mit verschiedenen Identitäten zusammenkommen. Auch Monire Kassemi und ihre Mitstreiterinnen sehen ihre Kritik als Beitrag zu dieser Vielfalt und wollen mitreden.
Wir wollen, dass das Museum mit uns oder andere islamkritische Frauenrechtlerinnen in Dialog kommen.
Museumsdirektor Wagner K. will bei der Ausstellung Raum für Diskussionen und Veranstaltungen schaffen, aber ohne pauschale Urteile zu fällen.
Wir müssen mitsehen, dass es da an der Stelle auch um kulturelle Identität geht, um auch eine Form von natürlich Religiosität, dass das aber eben nicht gleichzusetzen ist mit der Unterdrückung der Frau.
Einwände gab es auch gegen die Ausstellung in San Francisco. Und das ist den Verantwortlichen im Frankfurter Museum für angewandte Kunst natürlich nicht entgangen. Marit Kupka, Sie haben die Konzeption hier am Main mit koordiniert. Ist Ihre Ausstellung tatsächlich anders als in San Francisco? Haben Sie die Kritik aufgenommen?
Die Kritik, die ja jetzt geäußert wurde, kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo die Ausstellung an sich ja schon fertig war. Also wir haben die ja gar nicht hier kuratiert, die wurde in San Francisco fertiggestellt. Wir haben diese quasi zu einem allergrößten Teil so übernommen, haben noch inhaltlich bei den Exponaten 4 Designerinnen mit hinzugefügt. Aber die Kritik grundsätzlich an der Ausstellung, wie sie jetzt hier auch geäußert wird, wo es ja um Vorwürfe geht, dass wir eben Praktiken wie die Verschleierung oder Kopftuchzwänge relativieren würden. Das sind Themen, die in der Ausstellung selbst auch in San Francisco angesprochen wurden, thematisiert wurden und die natürlich daher hier in Frankfurt auch mit aufgegriffen und entsprechend kritisch betrachtet werden.
Die Konflikte muslimischer Frauen im Kampf gegen den Schleierzwang. Das wird man also in der Ausstellung sehen. In welcher Beziehung aber setzen Sie das mit der Mode? Wie arrangieren Sie dort die opulente Mode mit zum Beispiel dem Bild einer Burka tragenden Frau? Steht das unvermittelt nebeneinander?
Es gibt ja schon ein Vermittlungsprogramm. Wir haben Texte, wir haben einen Audioguide, es gibt Führungen. Insofern findet schon eine Vermittlung statt. Aber dennoch stehen die Objekte in Beziehung zueinander. Also es geht auch darum, Brüche zu zeigen, Widersprüche zu zeigen, dass eben einerseits die Mode sehr kreativ ist, sehr opulent, sehr ausgearbeitet ist und eben von Frauen getragen wird, designt wird, entworfen wird, die frei sind, die sich frei entscheiden können, die bestimmen können, wie sie sich kleiden möchten, wie sie ihren Glauben ausleben möchten. Das aber natürlich in einem starken Kontrast steht zu Frauen in anderen Regionen der Welt, wo das nicht möglich ist. Und das steht quasi in der Ausstellung auch unmittelbar in Beziehung zueinander. Also dass eben Besucher, Besucherinnen durch die Ausstellung gehen und schon auch ein unbehagliches Gefühl bekommen, weil es schon um die Freiheit, um die Selbstbestimmung der Frau geht, aber eben klar ist, dass das etwas ist, was nicht allen Frauen überall auf der Welt möglich ist.
Mode, sagt der Ausstellungsmacher Max Hollein, der für die Schau in San Francisco verantwortlich war, die habe einen unglaublich vermittelnden Charakter und drücke eine besondere Haltung aus. Wo zeigt sich denn dieser vermittelnde Charakter in Ihrer Ausstellung? Im Vorfeld der Eröffnung vermittelt die ja noch nicht, sondern provoziert politische Kontroversen. Es gibt den Vorwurf, Ihre Schau fördere die Entpolitisierung der Bekleidung. Lassen Sie das so auf sich sitzen?
denken. Also grundsätzlich sind wir ja hier ein Ort, der, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein politischer Ort sind, aber wenn man sich die Geschichte der Ausstellungen und der Themen, die hier verhandelt werden am Haus anschaut, dann sind das immer sehr zeitgenössische Themen, sehr aktuelle Themen, die natürlich im politischen Diskurs, auch im kulturellen Diskurs eine Rolle spielen. Und in diese Überordnung ist natürlich diese Ausstellung auch einzubetten. Insofern, wir sind ja kein kostümhistorisches Museum, das jetzt eine Modegeschichte erzählt, sondern es geht tatsächlich darum, ein Phänomen, was hier in der Gesellschaft passiert, divers zu beleuchten, unterschiedliche Positionen vorzustellen. Das ist ja immer auch politisch. Natürlich spielt die Ästhetik eine Rolle, aber es geht eben nicht nur darum.
Sie zeigen aber auch, wie vielfältig die Modeszene in islamischen Ländern ist. Und die Fotos zeigen, wir kennen ja bislang nur Fotostrecken, die Fotos zeigen, was Mode ist, nämlich der Versuch von Frauen, sich schön zu machen und dabei individuell zu sein. Wie individuell ist denn die Modeszene zwischen Kairo und Indonesien?
Ja, man kann sehen, dass sich dort die Kleidung sehr aus der jeweiligen Tradition und der Kultur des Landes speist, dass dort immer wieder Anleihen an Trachten vor Ort gemacht werden, die sich dann auch in zeitgenössischen Designs widerspiegeln.
Und als Kuratorin hat man ja selber Wünsche, wie die Ausstellung ankommen soll, wie Besucherinnen und Besucher von ihr bewegt werden sollen. Was ist denn Ihr Wunsch? Wie sollen Frauen und Männer, die das sehen, aus dieser Ausstellung rausgehen? Was sollen die im Kopf bewegen?
Was wir uns hier wünschen, ist, dass sich auf ein zeitgenössisches westliches Phänomen eingelassen wird, nämlich dass dort etwas zu sehen ist, was jetzt nicht nur irgendwo anders auf der Welt passiert, sondern was auch hier passiert. Also dass sehr viele junge Frauen im deutschsprachigen Raum, daher haben wir ja auch noch diese vier Designerinnen aus dem deutschsprachigen Raum ergänzt, dass das eben etwas ist, eine Form von Mode ist, eine Form des kreativen Ausdrucks ist, das hier auch passiert. Und das vor allem auch nicht nur auf muslimische Frauen begrenzt ist, sondern dass sich dort interessanterweise zu Nicht-Muslimen, zu anderen Religionen hin die Grenzen aufweichen und auch immer mehr nicht-muslimische Frauen ja als modest gelabelte Mode kaufen, die eben weniger körperbetont ist, die dezenter ist und sich entsprechend kleiden möchten. Also das wäre so etwas, dass Besucher, Besucherinnen durch die Ausstellung gehen und sehen, ah, okay, hier passiert etwas, was ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in meinem Kopf als muslimisch einsortiert hätte, sondern was jetzt etwas ist, was ja auch für mich funktioniert. Also dass einfach tatsächlich Grenzen im Kopf abgebaut werden und sich für ein Phänomen, was hier passiert, geöffnet wird.
Erläuterungen von Marit Kupka, der Kuratorin im Frankfurter Museum für angewandte Kunst. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Was Frauen wann tragen, was ihre Kleidung alles über den Moment des Tragens erzählt und die Gefühle, die die Trägerin dabei hegt, dafür interessieren sich natürlich nicht nur Modemacher, sondern auch die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood. Sie hat in der Erzählung Haarandenken aufgeschrieben, wie jede Kleidung für sie immer ein Stück ihres Lebens gewesen ist. Das ist es übrigens auch, was Mode sein will. Hier ein Ausschnitt.
Ich versuche, ein Bild von mir zu jener Zeit heraufzubeschwören, auch eines von dir. Aber es ist wie ein Beschwören von Toten. Für mich sieht es aus wie Dezember, den ziegelsteingepflasterten Bürgersteig in Boston entlanggehen, wo sie auf ihren schwankenden hohen Absätzen sich nasse Füße holt, aus schierer Eitelkeit. Stiefel waren damals hässlich, aus schwerem, formlosen Gummi wie Nashornpranken. Fliegerstiefel nannte man sie, oder oben mit Pelz besetzt, wie die Schuhe alter Damen oder Pantoffeln mit dünnen Schleifen, oder es waren jene keilförmigen Regenstiefel aus Plastik. Das ist meine Technik. Ich lasse mich durch die Erinnerung an Kleider auferstehen. Es ist mir tatsächlich unmöglich, mich daran zu erinnern, was ich getan habe, was mir zugestoßen ist, wenn ich mich nicht daran erinnern kann, was ich angehabt habe. Und jedes Mal, wenn ich einen Pullover oder ein Kleid wegwerfe, werfe ich ein Stück meines Lebens weg. Ich werfe Identitäten ab wie eine Schlange. Und wenn ich überhaupt Erinnerungen haben möchte, so muss ich diese baumwollenen und wollenen Fragmente sammeln, um schließlich ein Flickwerk-Ich zu bekommen, das allerdings kein Schutz gegen die Kälte ist. Ich konzentriere mich und jene bestimmte, verlorene Seele erhebt sich in einem Gifthauch aus der Kiste für Kleiderspenden zugunsten verkrüppelter Mitbürger auf dem Parkplatz von Loblaws im Zentrum von Toronto, in die ich jenen Mantel schließlich warf.
Kleider wegwerfen kann Margaret Atwood ganz schlecht. Das hat sie mit vielen Frauen gemeinsam, die sich vom Lieblingspullover nicht trennen wollen, weil er mit Momenten des Glücks verbunden ist. Sie hören H2 der Tag Muslim Fashion, mehr als ein Kopftuch, heute unser Thema. Anfang April wird im Frankfurter Museum für angewandte Kunst eine Schau zeitgenössischer muslimischer Mode gezeigt. Aus einer Welt, von der manche glauben, es gebe dort gar keine Mode. Sie, Seran Atish, Gründerin der liberalen Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin und Anwältin, Sie gehören zu den Kritikerinnen der Ausstellung. Guten Abend. Können Sie mich hören, Frau Atish?
Ja, ich höre Sie sehr gut.
Wunderbar. Wir haben zu Beginn der Sendung gehört, dass in Frankfurt nicht die Verhüllung der Frau verklärt werden soll, sondern dass sie in Bezug gesetzt wird mit Protesten gegen den Schleiern. Dass die Ausstellung also keineswegs so unpolitisch daherkommt, wie befürchtet wurde. Was stört Sie an dieser Ausstellung über sittsame Mode?
Also, ich würde überzeugt sein von dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es nicht um die Verhüllung der Frau geht und um sittsame Mode, wenn Sie gleichzeitig katholische, jüdische, atheistische, sittsame Mode für Frauen ausstellen würden. All das sind Erklärungen intellektueller Art, die mich nicht überzeugen. Soll doch die Kuratorin bitte für ein halbes Jahr in den Iran ziehen und sich die Meinung dort der Frauen einholen oder nach Saudi-Arabien oder in die Türkei, was da gerade mit der Verhüllung der Frau passiert. Gibt es keine Ausstellung, keine Kunstausstellung über zeitgemäße Nonnenkleidung? Warum wird ein muslimisches eine muslimische Sittenvorstellung der Frau dermaßen gefeiert, während im eigenen Lager sie all das bekämpfen, was die Frau in ihrer Kleidung, in ihrem Leben, in ihrer Selbstbestimmtheit beschränkt? Und deshalb bleibt meine Kritik, und das überzeugt mich nicht, es gibt hier eine Bewegung, die das Kopftuch so dermaßen feiert und dann jetzt auch noch eine Kunst daraus meint zu machen, die tatsächlich übersieht, dass das hier etwas mit dem Patriarchat zu tun hat, was man gleichzeitig im eigenen Lager bekämpft. Das sind für mich wirklich doppelte Standards.
Die Ausstellungsmacher, Frau Atish, leugnen nicht den islamischen Kleiderzwang. Sie wollen aber, so sagen Sie es, die Vielfalt der islamischen Mode zeigen und die Art und Weisen, wie sie getragen werden. Sie haben es selber eben gesagt, es gibt diese Vielfalt auch bei uns in westlichen Gesellschaften. Hier tragen junge Muslime das Kopftuch und nicht alle, viele, aber nicht alle, werden von ihren Vätern und Brüdern dazu gezwungen. Machen sich Frauen, die das tragen, zwangsläufig zu Propagandistinnen des politischen Islam?
Ja, absolut. Das Kopftuch ist die Flagge des politischen Islam. Ja, jede Frau, die das Patriarchat trägt, trägt auch die Kleidung des Patriarchats. Sobald Frauen zur IS gehen, verhüllen sie sich. Die Revolutionäre, die islamischen Revolutionäre im Iran haben an die Wände geschrieben, Frauen, verhüllt euch, damit wir nicht von der Revolution abgelenkt werden. Wo wird denn im Westen irgendein Kleidungsstück, das religiös konnotiert ist, von Feministinnen, Künstlerinnen dermaßen gefeiert? Ihr eigenes Lager. Ich finde es unsäglich, was hier im Zeichen der angeblichen Toleranz hofiert wird. Ich wüsste gerne, wo das Geld herkommt, denn man muss einfach nur das Geld verfolgen und dann sieht man die politischen Interessen. Ich wandere gerade auf dem Jakobsweg und hier vom Abstand zu Deutschland auf dem Jakobsweg zeigt sich das Ganze auch nochmal in seiner gesamten Tragödie in meinen Augen und Dramatik. Hier wandern immer mehr Frauen und Männer und Frauen sind in Herbergen gemeinsam untergebracht. Das Kopftuch steht für die Geschlechtertrennung. Und wenn Sie schon die Vielfalt der muslimischen Frauen und der Mode abbilden wollen, dann sollen Sie doch bitte die muslimischen Frauen zeigen, die das Kopftuch eben nicht tragen. Was heißt denn das hier, dass Sie eine muslimische Mode zeigen? Das ist eine religiöse Sitten- und Moralvorstellung, die mit dem Kopftuch verbunden ist. Und das können Sie nicht wegleugnen.
Fallen also Muslime hier in westlichen Gesellschaften, die freiwillig den Hijab tragen, ihren Schwestern in den Rücken, die dagegen kämpfen?
Erstmal heißen sie Musliminnen, das ist die richtige deutsche Aussprache. Muslima, die A-Endung ist arabisch, kommt aus dem Arabischen. Jüdinnen, Christinnen, Musliminnen, ich bin Muslimin. Das ist auch schon mal eine sprachliche Veränderung, die hier eingeführt wurde. Und wenn Sie schon immer mit dem Begriff freiwillig arbeiten, dann fragen Sie sich doch, was ist der freie Wille? Warum wird bei dem Kopftuch immer der freie Wille in den Vordergrund gestellt und dann ist die Diskussion tot? Da können Sie nichts mehr erklären. Das würde keine Feministin in ihrem deutschen oder europäischen Lager erlauben. Frauen, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, haben gegen Frauen gekämpft, die gesagt haben, freiwillig will ich nicht wählen. Das würden sie niemals zulassen. Aber sobald es um die muslimische Frau geht, dann ist der Hijab freiwillig. Es wird gefeiert. Es werden Ausstellungen gemacht. Und immer einen Schritt mehr, einen Schritt mehr. Inzwischen ist Diskussion der Debatten darüber, dass das Kopftuch im Kindergarten und in der Grundschule getragen wird. Und auch das wird alles damit hofiert. Das tut mir leid. Es wird mich nicht überzeugen, dass eine Kuratorin meint, die Vielfalt zu zeigen, die Offenheit und so weiter. Dieses ganze intellektuelle Gerede, entschuldigen Sie, das betrifft nicht wirklich den Punkt, betrifft den Punkt nicht aktuell. Gerade aktuell sitzen Frauen massenweise im Iran im Gefängnis, weil sie es ablegen. Und in Saudi-Arabien kämpfen Frauen für Selbstbestimmung. Und die Musliminnen im Westen, das sind diejenigen, die mit den Männern, das Patriarchat, gemeinsame Sache machen. Und die haben sie jetzt entdeckt als Opfer, die sie beschützen wollen. Und das ist etwas, was mich sehr aufregt natürlich und aufbringt. Ich sehe den politischen Verstand dahin, denn wie gesagt, ich wiederhole mich, der politische Verstand jeder Frauenrechtlerin und Feministin im deutschen, ureuropäischen Lager, der ist wach, wenn es um gleiche Behandlung geht. Aber plötzlich wird ein Kleidungsstück, das für die Geschlechtertrennung steht und für sittliches Verhalten gefeiert.
Seren Atisch, Erläuterung der Rechtsanwältin und Gründerin der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin. Das wird sicher rund um die Ausstellung noch heftig diskutiert werden. Besten Dank für Ihre klaren Ansagen. Ist das Kopftuch die Flagge des politischen Islam? In der Islamischen Republik Iran ganz sicher. Seren Atisch hat es gerade erwähnt, in der Islamischen Republik dort sind die Kleidervorschriften streng und im Alltag kämpfen vor allem Iranerinnen in den Städten um jeden Zentimeter Haar, den sie nicht bedecken. Und manche versuchen sich sogar ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit zu bewegen, was mutig ist und gefährlich, wie Sebastian Felser berichtet.
Eine ältere Dame spaziert über einen Marktplatz in Iran und erzählt in ihrer Handykamera, was sie da gerade tut. Sie ist in aller Öffentlichkeit ohne Kopftuch unterwegs und will herausfinden, wie lange das gut geht. Sie gehört zu einem ganzen Netzwerk von Aktivistinnen, die demonstrativ ihr Kopftuch, den Hijab, ablegen, um gegen die Bekleidungsvorschriften in Iran zu demonstrieren. Seit nunmehr 40 Jahren, also seit Beginn der Islamischen Revolution 1979, ist es in Iran Gesetz, dass Frauen und Mädchen ab 9 Jahren in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen haben. Tun sie das nicht, drohen empfindliche Strafen, Geldstrafen und kurze Gefängnisaufenthalte für Ersttäterinnen, lange Haft- oder Bewährungsstrafen bei Wiederholung. Letzteres trifft auf Aktivistinnen wie Shoprak Shajarizadeh zu. Sie hat sich regelmäßig an den White Wednesdays beteiligt, dem weißen Mittwoch, so heißt der Hashtag in sozialen Netzwerken, weil die Frauen an diesem Tag ein weißes Kopftuch tragen. Dieses Kopftuch legen sie dann irgendwann in aller Öffentlichkeit ab, binden es oft an einen langen Stock, schwenken es demonstrativ und lassen sich dabei filmen. Die Polizei hat Shoprak Shajarizadeh 2 verhaftet. Sie saß jeweils nicht sehr lange im Gefängnis. Dann allerdings kam die 3. Verhaftung und ein heftiges Urteil für die Wiederholungstäterin. 20 Jahre. Ich wurde zu 20 Jahren verurteilt, weil ich gegen ein diskriminierendes Gesetz protestiert habe. Nur weil ich öffentlich mein Kopftuch abgelegt habe, soll ich nun 2 Gefängnis und 18 Jahre Schweigen ertragen. Das war im Sommer 2018. Sie befindet sich inzwischen in Kanada. Aus dem Exil hat sie eine Botschaft an ihre Mitstreiterinnen und Unterstützer geschickt. Ich musste Iran verlassen. Ich fürchtete um meine Sicherheit und um die meines Sohnes. Korrupte Männer und Kinderschänder gehen straffrei aus. Aber Frauen wie ich, die sich für die freie Wahl einsetzen, den Hijab zu tragen oder nicht, die finden, dass in der Öffentlichkeit zu tanzen kein Verbrechen darstellt, die landen im Gefängnis. Ein dramatischer Abgang, ein flammender Appell. Genau die richtigen Zutaten für die sozialen Netzwerke, in denen sich Shajarizadeh und die Aktivistinnen bewegen. Es gibt allerdings auch Kritik. Warum konnte Shajarizadeh etwa nach ihrer Urteilsverkündung Iran verlassen? Das ist für Regimegegner extrem schwierig. Vielen anderen ist das nicht gelungen. Sie füllen Irans Gefängnisse. Viele Iraner schauen daher wenigstens mit gemischten Gefühlen auf ihre Geschichte und fragen sich, wollte sie wirklich etwas für Frauenrechte in Iran tun oder ging es ihr darum, Bekanntheit zu erlangen, um dann ausreisen zu können? Ähnlich blicken die Kritiker auf Masih Ali-Nejad, die ihre Facebook-Seite ebenfalls aus dem Ausland, aus den Vereinigten Staaten in dem Fall, betreibt. Das Risiko, sagen die Kritiker, tragen diejenigen, die sie ermutigen. Außerdem führen sie an, es gebe deutlich bedeutendere Menschenrechtsverletzungen an Frauen als den Zwang zum Kopftuch. Von daher unterscheiden sich die inneriranische und die Exilperspektiven auf die Kopftuchaktivistinnen deutlich. Es gibt weiterhin Mittwoch für Mittwoch neue Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken. Aber was vielleicht bedeutsamer ist, es gibt viele Frauen in Iran, die weniger offensiv in Opposition zum Regime gehen. Ihr Widerstand sieht eher so aus, dass sie den Hijab lockern. Er sitzt nicht mehr so stramm. Er fällt auch schon mal runter und seine Trägerin lässt sich ein bisschen mehr Zeit als nötig, ihn wieder zurechtzubinden. Diese Form des Protestes sorgt sicherlich für weniger Aufmerksamkeit, aber langfristig bringt sie vielleicht mehr Erfolg.
Im Iran kämpfen Frauen gegen das Verschleierungsgebot, was drakonische Maßnahmen nach sich ziehen kann. Hier in Deutschland aber gibt es Frauen, die sich mit dem Kopftuch ganz anders auseinandersetzen, die sich gegen das Stereotyp der unterdrückten Frau mit Tuch wehren. Eine von ihnen ist die Studentin Jasmin Mbarek, eine Bloggerin und freie Autorin, die auch an einer Diskussion rund um die Ausstellung in Frankfurt teilnehmen wird. Sie moderiert das Thema Mode, Glauben und soziale Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Im Iran kämpfen Frauen gegen die Verschleierung. Fühlen Sie sich solidarisch?
Ich fühle mich definitiv solidarisch ohne Wenn und Aber, weil es hier um den Zwang geht und um den Kampf, das Wahlrecht zu haben, ob man ein Hijab trägt oder nicht, uns zu entscheiden, was die Frau trägt. Deswegen ist das für mich als Muslima gar keine Frage, sich 100% mit den Frauen im Iran zu solidarisieren in dem Kampf für die Wahlfreiheit.
Diese Kämpfe finden im Iran statt. Wofür kämpfen Musliminnen in Deutschland, die den Hijab tragen, also das Kopftuch, und tragen wollen? Im öffentlichen Raum ist das ja nicht verboten.
Ich glaube, dass gerade durch Debatten, wie wir sie jetzt auch haben, dieses Narrativ der unterdrückten Muslima, der nicht frei entscheidungswilligen Muslima, sehr hoch gepusht ist. Und da das Kopftuch so politisiert und als Symbol des Islams und seiner unterdrückten Seite gilt, sind Frauen, die einen Hijab tragen, stets damit konfrontiert, dass sie Muslima sind, dass sie sich positionieren müssen und dass sie ja nicht vollkommen mündig diese Entscheidung getroffen haben. Und das wirkt sich auf jede einzelne Sache aus, ob in der Schule, im Studium, im Beruf, gesellschaftlich, generell muss eine Muslima, die Hijab trägt, sich stets mit diesem Stück Identität, was sie selber für sich entschieden hat, auseinandersetzen und wird von anderen bevormundet, die vielleicht auch selber keinen Hijab tragen oder nicht Muslimen sind, und ihnen vorwerfen, unmündig zu sein, indem sie ihnen die Mündigkeit absprechen, was total paradox ist.
Es gibt hier auch muslimische Frauen, ich nehme an, sie gehören dazu, die sagen, das Kopftuch, also der Hijab und der Feminismus, das passt zusammen. Wie denn?
Der Islam ist eine Religion, die man lebt, und wenn man als Muslima diese Religion lebt und sagt, ich trage einen Hijab und ich bin eine intersektionale Feministin, gibt es da gar keinen Widerspruch. Denn wenn ich meine Religion für mich lebe und mit allen anderen zusammen gemeinsam lebe, diskutiere und in der Gesellschaft teilhabe, kollidieren da keine Werte miteinander, weil ich lebe meine Religion für mich aus, ich trage das, was ich möchte, und ich behindere keine anderen Personen in ihrer Lebensweise.
Die Ausstellung im Frankfurter Museum für angewandte Kunst, die demnächst zu sehen ist, wird kritisiert als Entpolitisierung der Bekleidung. Wie politisch ist denn für Sie die Verschleierung? Ist die das überhaupt für Sie?
In erster Linie würde ich sagen, dass diese Debatte um diese Ausstellung eher die Politisierung, die Entpolitisierung und die Politisierung der Kleidung von anderen Leuten als Muslimen selbst ist. Weil das Narrativ so zu komprimieren auf das Kopftuch ist einfach eine komplette Beschränkung der kompletten Thematik. Und ich denke, dass diese Beschränkung und die Politisierung dieses Kopftuchs sehr problematisch ist. Und ich glaube, dass Kleidung immer politisch ist, gerade in der Frauenbewegung. Ob es um Freizügigkeit geht oder um Verschleierung, wird es in patriarchalen Strömungen Frauen immer schwer gemacht. Und die sich da rauskämpfen wollen, die haben von beiden Seiten zu erwarten, entweder sich anhören zu müssen, sich dem Patriarchat zu untergeben oder sich halt komplett dem gegenüber aufzulehnen. Und damit einfach konnotiert Verschleierung gleich Patriarchat untergeben und das andere Extrem als Auflehnung. Und ich empfinde beides nicht als das, was ich gerade gesagt habe, sondern beides ist die absolute Selbstbestimmung der Frau und deswegen bleibt die Kleidung einfach immer politisch.
Dann irren also Seyran Atish und mit ihr viele Islamwissenschaftler nicht, die darauf hinweisen, das Kopftuch ist politisch, es ist nämlich die Flagge des politischen Islam.
Natürlich ist medial und politisch das Kopftuch dazu gemacht worden, zu der Flagge des Islams, der Unterdrückung. Und dadurch, dass es wie im Iran die Situation gibt, dass Frauen gezwungen sind, das Hijab zu tragen und das Hijab dementsprechend in dem politischen Kontext ein negativ ist und als Unterdrückung auch gilt, ist natürlich so. Aber wenn man das einseitig betrachtet, auf Länder wie den Iran bezogen und darauf beharrt, spricht man einfach, ich meine, über ein Fünftel der Welt sind muslimisch und wenn man da die ganzen Frauen, die Musliminnen sind, kollektiv damit reinmischt in dieses Fallbeispiel des politisierten Islams, kommen wir halt nicht weiter, weil es gibt so viel in einer so großen Religion, gibt es so viele Strömungen und Meinungen und Auslebungen, da kann man nicht kollektiv sagen, dass Kopftuch ist Unterdrückung und Unterlegung des Patriarchats, sondern es gibt diese Fallbeispiele wie im Iran, die akut und schlimm sind.
Jasmin Barek, besten Dank für das Gespräch. Und hier ist wieder die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood. Sie erinnert sich, wie sie vor langer Zeit einen Mantel kaufte, damals, als sie noch nicht berühmt war und kein Geld hatte. Es waren übrigens keine politischen Erwägungen, die ihre Wahl bestimmten.
Der Mantel war lang und schwarz. Er war von guter Qualität. Gute Qualität spielte damals eine Rolle. Und die Frauenzeitschriften enthielten Artikel über Grundgarderoben und richtiges Bügeln und darüber, wie man aus Kamelhaar Flecken entfernt. Aber er war viel zu groß für mich. Die Ärmel reichten bis über die Handgelenke, der Saum bis an die Kante meiner Plastikstiefel, die auch nicht passten. Als ich ihn kaufte, hatte ich vor, ihn zu ändern, aber ich tat es nie. Die meisten meiner Kleider waren so. Sie waren alle zu groß. Vielleicht glaubte ich, wenn meine Kleider groß und formlos wären, wenn sie eine Art Zelt um mich bildeten, wäre ich weniger sichtbar. Doch das Gegenteil war der Fall. Ich muss auffallender als die meisten anderen gewesen sein, wenn ich in meinem schwarzen, wollenen Leichentuch die Straße entlang wogte, den Kopf eingehüllt in, war es ein kariertes Angoratuch, ebenfalls gute Qualität? Den Kopf jedenfalls eingehüllt. Ich kaufte diese Kleider, wenn ich überhaupt Kleider kaufte, denn du darfst nicht vergessen, dass ich, wie du, arm war im Untergeschoss von Feilins, wo Qualitätskleidung, die sich in den eleganteren Etagen nicht verkaufen ließ, zu Schleuderpreisen abgesetzt wurde. Es ist üblich, Frauen auf der Jagd nach Sonderangeboten zu belächeln, ihre Gier, ihre Hysterie, aber Feilins Untergeschoss war auf seine Weise tragisch. Keine ging dorthin, die nicht eine Veränderung ihrer Erscheinung, eine Verwandlung, ein neues Leben erstrebte. Doch nie passte etwas richtig.
Die Kleider meines Lebens, so heißt der Erzählband, in dem dieser Text von Margaret Atwood erschienen ist. Nachher erfahren wir, in welchem emotionalen Ausnahmezustand die Schriftstellerin war, als sie den Mantel kaufte. Die Wahl der Kleider ist nämlich für die meisten Frauen nie nur eine rationale, sondern eine, die mit der großen Vielfalt weiblicher Lebensumstände zu tun hat. Wie fühle ich mich gerade? Wie will ich gesehen werden von den anderen? Grenze ich mich selbst aus, wenn ich beispielsweise das Kopftuch trage? Oder werde ich ausgegrenzt? Und ist es ein Statement, keines zu tragen? Die Frauen, die sich intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzen, nennt man Generation M oder auch Hijabistas. Und über die weiß meine Kollegin Hadija Haruna Oelker ziemlich genau Bescheid. Sie hat übrigens auch eine Vorstellung davon, was vielleicht mal eine künftige Tagesthemenmoderatorin tragen wird.
Generation Muslim. Sie beschreibt die Generation, die in den letzten 30 Jahren in Deutschland geboren wurde. Was sie von ihren nichtgläubigen Altersgenossen unterscheidet? Sie sehen keinen Widerspruch zwischen ihrem Glauben und einem modernen Lebensstil. Sie sind technikaffin, selbstbestimmt und fordern von der Gesellschaft, ihre Perspektiven ernst zu nehmen. Die sogenannten Hijabistas, die sich und ihre Outfits in den sozialen Medien oder auf Blogs präsentieren, sind ein europaweit bekannter werdendes Phänomen. Nicht nur Modelabels oder Sportmarken sprechen diese Zielgruppe an. Die Vielfalt muslimischen Lebens sichtbar zu machen, haben sich auch bestimmte Medien auf die Fahne geschrieben. So hat zum Beispiel Funk, das junge Online-Angebot von ARD und ZDF, ein Modeformat auf Instagram, Terry Bell, mit einem sonst untypischen Moderatorinnen-Trio. Zwei sind weiß, blond und braunhaarig. Die dritte ist schwarz und trägt Hijab, in den unterschiedlichsten Stilen, gewickelt, zum Turban gedreht oder mit einem Kopfband geschmückt. Mode ist für uns Identität, ein Gefühl, eine Challenge. Politisch, schreiben die drei jungen Frauen auf ihrer Seite. Noch sind Moderatorinnen, die Kopftuch tragen, in den Mainstream-Medien eine Seltenheit. In den sozialen Netzwerken sieht das anders aus. Der tausendfach geklickte YouTube-Channel Black Rock Talk wird von Esra Karakaya moderiert. Auch sie trägt Hijab. Für ihr Format wurde sie vom Magazin Edition F für den Preis der 25 Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen, nominiert. Und zwar nicht dafür, dass sie Hijab trägt und moderiert, sondern in ihrer Sendung denjenigen Scheinwerferlicht und Streitraum gibt, die im Mainstream sonst wenig Platz für ihre Meinung bekommen, obwohl es um sie geht. Mit ihren Gästen spricht Karakaya über westliche Schönheitsideale oder diskriminierende Sprache. Sie wünscht sich eine neue deutsche Medienlandschaft, in der sich alle repräsentiert fühlen. Ich möchte an einen Punkt kommen, an dem ich moderiere und mein Aussehen irrelevant ist, sagt Karakaya in einem Interview. Sie weiß, dass es heute noch sinnlos wäre, sich direkt bei einem großen Sender zu bewerben. Für einen Wandel braucht es mehr als eine Person. Aber Karakaya ist eine von vielen Muslim Girls, die heute schreiben, performen oder bloggen und sich diesen Wandel wünschen. Wie zum Beispiel auch die kopftuchtragende TV-Moderatorin Noor Taghori, die 2016 mit einer Fotostrecke im US-Playboy für Aufsehen sorgte. Für ihren Look in schwarzen Jeans, Lederjacke, Kopftuch und knallrotem Lippenstift erntete sie gleichermaßen Lob wie Kritik. Der Playboy schrieb dazu: Taghori bringt uns dazu, uns die Frage zu stellen, warum wir noch immer Probleme haben, uns daran zu gewöhnen, dass es junge Frauen gibt, die bewusst ihren Kopf verhüllen. Auch Taghori setzt sich aus ihrer Perspektive für Frauenrechte ein. Der Playboy-Auftritt sei für sie damals nur ein kleiner Teil des Ganzen gewesen. Ihr Ziel? Die erste Nachrichtensprecherin in den USA zu werden, die Hijab trägt. Wäre das denkbar für Deutschland? Noch nicht. Aber der Weg dorthin ist längst eingeleitet. Schließlich wächst die Generation Vielfalt in Deutschland. Wie einst die Frauen der 68er-Bewegung emanzipieren sich auch die migrantisierten Frauen, die Frauen of Color, die Frauen mit Hijabs. Das bedeutet, dass die Konflikte zunehmen, weil auch sie mitentscheiden wollen. Wer Integration fordert, muss Platz machen und teilen lernen, schreibt die Journalistin Ferda Ataman dazu in ihrem neuen Buch »Hört auf zu fragen, ich bin von hier«. Und findet, je weiter Frauen und Migrantisierte in der Gesellschaft aufsteigen, desto mehr Ansprüche stellen sie. Es geht nun darum, dass alle Seiten ihre Absolutheitsansprüche aufgeben. Mehr Integration bedeutet also auch mehr Stress. Das Publikum hat sich an die erste Riege ModeratorInnen mit türkischen und griechischen Wurzeln gewöhnt. Hier und da ist nun auch mal eine schwarze Person in dieser Funktion zu sehen. Warum also nicht eine Moderatorin mit Hijab in der Tagesschau? Diese Vorstellung gefällt vielleicht nicht jedem. Aber wer eine demokratische, inklusive Gesellschaft will, muss das anerkennen oder zumindest aushalten.
Auf die Auseinandersetzung im Rundfunkrat sind wir jetzt schon gespannt. Aber erinnern wir uns, welche Auseinandersetzungen es gab, als Frauen anfingen, Hosenanzüge zu tragen. Das ist lange her, fast so lange wie das Frauenwahlrecht. Professor Barbara Finken, Sie lehren in München französische Literaturwissenschaft und Sie leben in Paris, der Hauptstadt der Mode. Guten Abend.
Guten Abend.
War es nicht Coco Chanel, die Frauen erstmals in Hosen steckte und die darin wahnsinnig gut aussahen?
Doch, das war Coco Chanel, die Frauen erstmal in den Hosen gesteckt hat. Die Hosen sind nämlich tatsächlich in Frankreich kurz nach der Revolution per polizeilichem Dekret verboten worden. Und insofern war das ein ganz anrüchiger Übertritt, jetzt plötzlich in Hosen aufzulaufen. Und das waren zudem noch die Hosen der Matrosen, also sowieso einer anrüchig marginalisierten Gesellschaftsschicht.
Also insofern war das auch ein geradezu provokativer Akt, das zu tun.
Absolut. Ich meine, es war ja schließlich verboten. Man brauchte dafür eine polizeiliche Erlaubnis. Und Jean Sand zum Beispiel, die französische Schriftstellerin, die schon in den 80er, 30er Jahren in Paris in Hosen rumgelaufen ist, ist deswegen mehrfach von der Polizei aufgegriffen worden.
Sie leben in einer Stadt, Frau Finken, mit einem großen Anteil von Muslimen und Musliminnen. Wie selbstverständlich ist bei Ihnen, dass die Kopftuch tragende Frau im Straßenbild?
Also in Frankreich ist das ein sehr umstrittenes Thema und Frankreich hat sich dazu entschieden und war dabei auch wegweisend, das Kopftuchtragen der Schülerinnen zum Beispiel in der Schule zu verbieten, also in der republikanischen Schule zu verbieten. Frankreich hat auch verboten, dass die Frauen in Burka auf der Straße, also in der Öffentlichkeit, rumlaufen dürfen. Insofern ist das hier ein sehr heikles und ein sehr umstrittenes Thema, weil man hier glaubt, noch für die Freiheit der Frau kämpfen zu müssen. Und die Freiheit der Frau sieht man eben beschnitten durch Väter und Brüder, die den Schwestern und Müttern und Frauen das eben befehlen.
Frankreich war also Vorreiter für das Verbot von Burka, Abaya und Hijab in staatlichen Institutionen. Gibt es da Widerstand aus der muslimischen Gemeinschaft?
Da gibt es Widerstand und interessanterweise haben die katholischen Schulen, also die heißen hier Privatschulen, haben denn das Tragen dieser Kopftücher erlaubt und haben diese Mädchen auch aufgenommen. Aber es gibt natürlich darüber große Streite. Das war auch eine große Parlamentsdebatte, die sogenannte Stasi-Kommission, die sehr prominent besetzt war, in der man beraten hat, ob man das verbieten soll oder ob man das erlauben soll.
Wir haben in dieser Sendung gehört, dass junge Musliminnen in Deutschland, nicht alle, aber viele, entspannt und kreativ mit Kopfbedeckungen umgehen und mit dem Hijab auch wahrgenommen werden wollen und ernst genommen werden wollen, als Teil dieser Gesellschaft. Ging das den ersten hosentragenden Frauen vor 100 Jahren genauso? Die wollten ja auch nicht hören, ihr vermännlicht, ihr stellt euch gegen die überlieferte Ordnung. Sehen Sie da Parallelen?
Mode ist immer ein Kampf der Rang und ich würde sagen, dass das Tragen des Hijabs genauso zum Kampf gehört wie damals das Tragen der Hosen oder wie zum Beispiel auch das Tragen der ersten Bikinis. Ja, also das war denen viel zu wenig Stoff und das war unanständig und dafür musste man auch kämpfen. Und man muss ja auch überlegen, dass zum Beispiel das nicht mehr Tragen des Hutes, also das unbehütet rausgehen mit Haaren raus, man sah, dass das unsere Großmütter auch noch in gar keinem Fall als angemessen empfunden und dass das nicht gut erzogen war, wenn man das tat. Das tat man einfach nicht. Ja, insofern würde ich sagen, unterliegt Mode immer Wechseln, sie ist immer ein Konfliktfeld, es geht immer auch um Kampf. Und jetzt geht es bei dem Tragen des Hijabs nicht mehr darum, dass der ausgezogen wird. Das ist ja auch in den meisten Fällen darum, sich entsteht.
Oh, jetzt ist unsere Leitung leider kaputt. Das ist ausnehmend schade. Ich bedanke mich trotzdem, Frau Finken kann es nicht mehr hören, nach Paris für das Gespräch. In Frankfurt kann man sich demnächst modische Interpretationen sittsamer muslimischer Kleidung anschauen. Modest Fashion, mehr als ein Kopftuch. Da kann sich dann jeder selbst ein Bild machen von der Magie der Kleider und welche Gefühle sie auslösen. Margaret Atwood, die kanadische Schriftstellerin, erzählt davon auch in der Rückschau auf eine vergangene Liebe.
Unter dem schwarzen Mantel habe ich einen schweren Tweedrock an, Farbe Grau, und einen braunen Pullover mit nur einem nicht sehr auffälligen Loch, das ich schätze, da deine Zigarette es hineingebrannt hat. Unter dem Pullover trage ich einen Unterrock, zu lang, einen Büstenhalter, zu klein, ein Schlüpfer mit kleinen rosa Röschen darauf und ein paar Nylonstrümpfe von einem Hüftgürtel gehalten, der, weil er zu groß ist, um meine Taille wandert und die Strumpfnähte hinten auf meinen Beinen in schraubenartige Spiralen legt. Ich schleppe einen Koffer, der viel zu schwer ist. Ich bin hoffnungslos verliebt
und ich bin auf dem Weg zum Bahnhof, um zu fliehen. Ich glaubte, mehrere Tage fern von dir würden mir Zeit geben, alles zu überdenken. Meiner anschließenden Erfahrung nach nützt so etwas überhaupt nichts. Unerwiderte Liebe schien zu jener Zeit meines Lebens die einzige Art von Liebe, die zu empfinden ich fähig war. In der Welt der nackten physischen Realität mochte sie das Ablegen meiner schlecht sitzenden Kleidungsstücke verlangen. Möglichst in der Dunkelheit des Badezimmers. Keine Frau möchte, dass ein Mann ihre Sicherheitsnadeln sieht. Aber es ließ deren metaphysische Gegenstücke unberührt. Zu jener Zeit glaubte ich an Metaphysik. Die platonische Version meiner selbst glich einer ägyptischen Mumie, einem geheimnisvoll verpackten Objekt, das möglicherweise zu Staub zerfallen würde, wenn man es enthüllte. Unerwiderte Liebe erforderte jedoch keine Striptease-Nummern.
Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.